könnt. Wir lesen zu Beginn der Predigt miteinander den Predigttext aus 1. Thessaloniker 5, Verse 14 bis 24. Und Vers 21, das ist das Jahreslos, prüfet alles und das Gute behaltet, oder eben prüfet alles und behaltet das Gute. Jetzt all das, was gelb ist dann da vorne, das lesen wir miteinander. Und das, was nicht gelb hinterlegt ist, das lese ich. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder und Schwestern, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Miteinander. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach, untereinander und gegen jedermann. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüfet aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Als ich Ende Herbst das Motto der Allianzgebetswoche sah, ich habe das zugeschickt bekommen, da wusste ich, miteinander Hoffnung leben, das ist nächste Woche dann Thema, Allianzgebetswoche, miteinander Hoffnung leben, das wird unser Jahresmotto 2025 hier vom Brennpunkt. Ist anschlussfähig, weil vorher hatten wir Liebe leben und wer Liebe lebt, der ist tatsächlich Hoffnung in dieser Welt. Das, was Angela sieht, was sie erlebt hier in der Gemeinde, das erleben Menschen rund um dich herum im Alltag auch. Sie sehen Gottes Liebe in dir. Und weißt du was, da kannst du und musst du auch nichts groß etwas machen, weil Christus in dir ist. Weil Christus dich verändert nach und nach. Und es geschieht langsam mit dir. Kennst du Gemeinschaften, die in dir hoffnungsvolle Freude auslösen? Jetzt nebst dieser hier, die bei Angela hoffnungsvolle Freude auslöst. Ja, ich kenne. Und solche Gemeinschaften, die haben wirklich etwas Anziehendes. Zu solchen Gemeinschaften sollen wir noch mehr und noch mehr wachsen. Und genau das will Paulus der christlichen Gemeinde in Thessalonich sagen. Er will dieser Gemeinde helfen, noch anziehender zu werden, noch mehr Christus anzuziehen und noch mehr Menschen damit in ihren Bann zu ziehen. Dies auszustrahlen im Alltag. Und weißt du, ich habe im Vorfeld so mit Ruth noch geredet und Paulus ist so ein Mensch, der kann einem recht Druck machen. Gell? Der fordert. Ich bin auch so ein Mensch. Aber es geht nicht um Fordern. Es geht überhaupt nicht um Fordern heute. Alles, was ich heute Morgen sage, ist wie ein Du wirst es werden. Du wirst es werden. Du kannst darauf vertrauen, dass Gott es tut. Paulus fordert es schon. Er sagt ihnen schon, jetzt schaut mal zu den Leuten. Das haben wir vorhin gerade auch gelesen. Aber ich will uns ans Herz legen, dass Gott das tut. Das steht dann auch im Text ganz am Schluss. Ich mache heute eine Textauslegung und bei Textauslegungen ist es so, die geht einfach dem Text entlang. Der rote Faden da drin ist die Hoffnung, die daraus ausgestrahlt wird. Und es werden Gedanken kommen, die sind nicht abschließend. Da kommt noch viel mehr dazu und ich finde, Gemeinde ist auch so ein Ort, wo wir miteinander die Predigt erleben und predigen. Und der Gottesdienst ist nicht fertig, wenn wir hier Amen gesagt haben, sondern der geht so richtig los unten im Bistro, wenn wir miteinander diskutieren und zusammen sind. Noch eine Vorbemerkung. Paulus hat den Brief an die Thessaloniker mit Silvanus und mit Timotheus zusammengeschrieben. Das steht im Eingang dieses Briefes. Aber der Einfachheit halber rede ich einfach immer von Paulus, sonst müsste ich sagen, ja, sie haben und so weiter, Herr, einfach, dass du das weißt. Gut. Prüfet alles und das Gute behaltet. Ein weiser und guter Rat, der stark im Trend ist. Heutzutage prüfen Menschen tatsächlich alles. Die machen sogar den größten Schwachsinn. Ja, die prüfen, wie man sich irgendetwas in die Augen machen kann, damit man mehr high ist und so weiter. Die prüfen tatsächlich alles. Mit jedem Jahr mehr, das ich auf dem Buckel habe, merke ich, dass ich innerlich so eine Gegentendenz entwickle, dass ich das nicht mehr brauche, so alles zu prüfen. Kennt ihr das? So, ich habe ja so mein Leben und es ist so in guten Bahnen. Und das, was der Paulus da macht, der rüttelt mich auf. Der sagt einfach, Andreas, egal wie alt du wirst oder alt du bist, nein, bleib dran, prüf mal wieder. Prüf dein Leben, prüf das, was an dich herangetragen wird, was andere Menschen dir sagen, was sie vielleicht an dir experimentieren wollen oder was sie wahrnehmen, prüfe doch. Und so fängt das an, dass Gott mir durch Paulus sagt, hey, eigentlich geht es darum, dass du hoffnungsvoll bleibst. Hey, es kann sich noch was ändern, es wird sich noch was ändern. Und die Zeit verändert sich und wenn du nicht mitgehst, dann bleibst du irgendwo stehen. Und Hoffnungsmenschen gehen mit. Hoffnungsmenschen bleiben dran. Paulus ermahnt in 1. Thessaloniker 5,14 und jetzt gehen wir Vers für Vers. Er ermahnt dort Menschen, die sind noch viel weiter in dem Stehenbleiben, als ich in meiner Gelassenheit in Mitte des Lebens. Der denkt, er hat das Leben im Griff. Die wollen sich gar nicht mehr bewegen. Gewisse von diesen Leuten beschreibt er als unordentlich, wie der Reformator Martin Luther Paulus übersetzt. Und dieses griechische Wort, das hier steht, das meint eigentlich bequem, unproduktiv, untätig, müßig oder gar faul. Also wenn wir uns bequem einrichten, dann kommt der Paulus und sagt, nee, das Leben als Christ ist im Fall nicht so bequem. Du hast noch einen Auftrag, nicht nur in der Welt, zusammen mit der Gemeinde, mit der Familie Gottes, Christus missional zu verkünden. Nein, du hast auch sonst noch einen Auftrag für dein tägliches Leben. Du musst dir vorstellen, das sind Heidenchristen, die haben das Evangelium bepredigt bekommen und denen hat man gesagt, weißt du was? Christus kommt bald. Und die haben in der Erwartung gelebt, dass der morgen kommt, jetzt kommt, dass der heute kommen kann. Und es gab da Menschen, die haben gemeint, ja, wenn der ja morgen kommt, dann brauche ich nicht mehr arbeiten. Das ist der Kontext, in dem das hier steht. Ja? Da gab es Menschen, die dachten, ja, ich muss nicht mehr für mein tägliches sorgen. Das, was ich noch habe, reicht ja noch, gab bis morgen, oder? Ha? Ja, gut. Nun war das so in der Gemeinde damals. Die haben zum Beispiel in Jerusalem alles zusammengelegt und dann miteinander davon profitiert. Ha? Also wenn da einer nicht hilft, das schadet dann der ganzen Gemeinschaft. Wenn der nicht ordentlich mithilft, wenn bei dem nicht etwas in Ordnung ist und der einfach nur untätig da ist, nicht nur in der Verkündigung, sondern auch sonst im Leben nichts dazu beiträgt. Und so ist das zu verstehen. Im Sinne von, ich brauche noch, was ich habe, geht nicht. In diesem Zusammenhang ist es eben viel verständlicher. Was Luther mit zurechtweisen dann übersetzt, kann auch mit lehrt oder instruiert, die unordentlich ordentlich zu werden, übersetzt werden. Jetzt wirst du gerne belehrt. Schwierig, oder? Oder wirst du gerne zurechtgewiesen? So wie es Luther übersetzt. Das ist noch schlimmer, oder? Das geht ja gar nicht. Zeig mir mal jemanden, der heute das tut, der andere Menschen belehrt in seinem Alltag. Okay, ja? Ja, du machst das, gell? Ja, jede Mutter, jeder Vater tut das, jeder Lehrer tut das. Ruth tut das auch täglich, ja? Ja, ein rechter General, ja. Das ist wichtig und richtig, aber mal ganz ehrlich, sind wir dann irgendwann erwachsen, oder? Dann wird es dann schwieriger. Mit Kindern geht das noch so gerade. Jetzt sagt aber Paulus in die Situation dieser Gemeinde hinein, und ich glaube, das sagt uns Jesus, ja, belehrt euch gegenseitig. Das erfordert Demut, sich lehren zu lassen. Wir alle sind irgendwie da dran, ha? Aber ich bin da nicht der größte Held. Ich lehre viel, ja, ich belehre viel auch. Und ich lehre viel, ich kann fast nicht anders manchmal. Aber weil du da genauso Experte bist, steck doch mal die Köpfe zusammen. Wie macht ihr das? Wie geht ihr das dann an, so praktisch? Wie belehrt man jemanden im Alltag, der unordentlich ist zum Beispiel? Ja? Wie macht ihr das? Nehmt euch 3, 4 Köpfe zusammen in der Bankreihe oder hintereinander und besprecht, wie macht ihr das? Wie machst du das ganz konkret? Wenn jemand unordentlich ist. Das ist ein klares Beispiel. Wie machst du das? Wenn jemand unordentlich ist, wie kannst du das jemandem sagen?
Bei einem Erwachsenen, wir haben jetzt von Kindern geredet, da ist es ja noch einfacher. Aber bei einem Erwachsenen würde ich einmal fragen, darf ich mal etwas ansprechen? Und ich würde da wie auf die Berechtigung warten. Und wenn ich sie nicht habe, dann ganz ehrlich, dann lasse ich es manchmal lieber. Außer Gott zeigt mir ganz klar, und das braucht dann viel Druck bei mir, ich soll es jetzt trotzdem machen. Wie Propheten, die haben es auch trotzdem gemacht und die heute wollten es nicht hören. Gell? Aber dann muss die Beziehung so etwas von gut sein, weil die bricht dann vielleicht sonst auseinander. Habe ich gemerkt, so in der Vorbereitung, das muss zuerst für mich geklärt sein. Dann würde ich Fakten nennen. Jetzt bei einem Kind, wenn es nicht aufgeräumt ist, wenn hier nicht aufgeht, du kommst ja nicht mal mehr zu deinem Bett und ich kann da gar nicht mehr sauber machen. Das geht ja gar nicht. Und die nächsten Spielsachen kannst du nicht einfach da oben drauf machen, dann findest du die Dinge nicht mehr. Und so weiter, bis es vielleicht irgendwann einleuchtend ist. Und im Leben eines Erwachsenen ist das auch so. Wenn du bei einem Messi ein- und ausgehst und du kannst dich nicht bewegen,
musst so durch die Wohnung laufen. Und es gibt Menschen, die leben unter uns so. Ja? Dann kannst du ihm Fakten nennen. Er wird es nicht sehen, aber du kannst ihm Fakten nennen und vielleicht kommst du da weiter. Ich habe bei einer Person in meinem näheren Beziehungsumfeld wirklich eine solch unordentliche Situation auch tatsächlich mal angesprochen und vor allem dann auch noch meine Gefühle dabei beschrieben, was es mit mir macht. Und diese Person ist dann in Tränen ausgebrochen und hat gesagt, weißt du was, ich schaffe das nicht allein. Ich schaffe das einfach nicht mehr. Und in diesem Moment habe ich gemerkt, da ist in diesem Satz steht ja auch noch, trag die Kleinmütigen. Die hat nicht mal mehr den Mut, die Person hat nicht mal mehr den Mut gehabt, das anzupacken. Trag die Schwachen. Darum steht das auch beieinander. Seid geduldig gegen jedermann. Und ihr ganzes Umfeld hat dann plötzlich gemerkt, ja, die möchte eigentlich das ändern, diese Person. Und wir haben ihr geholfen, ich habe auch meine Hilfe angeboten. Wir haben ihr geholfen, dann tatsächlich wieder Ordnung reinzubringen. Sie schafft das immer noch nicht allein. Aber sie hat ein Umfeld, das sie trägt. Wo kannst du so jemand sein, der ja, in Ordnung bringt mit Menschen? Der Anteil nimmt an ihrem Leben, der Liebe lebt. Und auch lehrt. Wie macht man das? Wie geht das? Das ist der erste Teil. Wir kommen zum nächsten Satz. In der ersten Version meiner Predigt habe ich geschrieben, eigentlich kein Problem, dieser Satz, weil das ist uns alles klar. Böses mit Bösem vergelten, das machen wir einfach nicht, oder? Und dann habe ich gemerkt, aber weißt du was, das ist das Einfachste auch für mich. Das ist das Vorderste, das ist das, was immer gerade kommt. Das ist das, was Kinder gleich tun. Nimmt man ihnen weg, dann geht es gleich auf den anderen los oder man schmeißt irgendetwas nach. Ja? Es ist in uns tief drin. Es ist in uns tief drin, auch noch im Erwachsenen. Mal ganz ehrlich, der Ärger kommt hoch. Und wir neigen dazu, dem anderen zu vergelten, böse zu sein. Wenn man das macht, dann verletzt man den anderen nur immer mehr und es gibt wie eine Negativspirale. Übrigens, das kommt dann eigentlich beim Alle Zeit fröhlich, das ist der Gegenpart dazu. Aber die Negativspirale, die zieht sich dann so richtig durch. Dann werden Beziehungen noch verletzter und verletzter, wenn man Böses mit Bösem vergilt. Und darum sagt Paulus nicht nur tut Gutes, sondern er sagt, jagt dem Guten sogar nach. Es braucht da noch mehr Aktion, als einfach nur Gutes zu tun. Du musst das jagen. Du musst dir Mühe geben. Und zwar in jeder Situation und gegen jedermann. Auch wirklich gegen die, die dich nerven im Alltag. Das ist nicht einfach. Und ich glaube auch, dass du das nicht immer von dir aus schaffst, weil ich schaffe das auch nicht immer von mir aus. Hier brauche ich Hilfe von Gott. Es gibt Menschen, die verletzen mich, die müssen gar nicht mal groß etwas machen, einfach nur, weil sie so sind, wie sie sind. Das ist nicht einfach, mit ihnen zu leben. Und da brauche ich Hilfe, dass ich mit Gottes Hilfe wirklich Gutes tun kann und dem nachjagen. Und es ist ein Üben, ein täglich Üben. Menschen, die Gutem nachjagen, die verbreiten Hoffnung. Denn sie segnen, wo andere fluchen. Sie vergeben, wo andere ihnen Unrecht getan haben. Und sie lassen los und schaffen damit Raum für eine neue gute Erfahrung. Loslassen befreit. Wenn du vergeben hast, dann lass los, lass ganz los. Nur dann bist du frei, um wirklich Gutes zu tun, um nicht einfach nur Gutes vorzutäuschen und innerlich den anderen trotzdem zu töten. Meine Gedanken dazu, du kannst noch vieles dazu sagen. Vers 16, alle Zeit fröhlich zu sein, ist meiner Meinung nach nicht möglich. Schaffst du das? Kriegst du das gebacken in deinem Alltag? Da gibt es so viele Dinge, die machen mich traurig auf dieser Welt. Schon in meinem ganz nahen Umfeld, aber auch die Weltsituation macht mich traurig, wie wir Menschen miteinander umgehen. Mal ganz ehrlich, oder? Da brauchen wir Gottes Hilfe. Ich kenne Menschen, die sagen, wenn du sie fragst, wie geht's dir, wie geht's dir? Ja, mir geht's immer gut. Und du siehst ihnen im Gesichtsausdruck an, da stimmt etwas nicht. Ich will kein Mensch sein, der vorne heraus fröhlich erscheint, wie die Welt es will und tut. Und im Hintergrund ist da Geknorze und Schwierigkeit und so weiter, alles, was mich runterzieht, der Stress, all das, was mir den Frieden, die Freude wirklich rauben will. Es gibt so viel, das uns traurig machen kann. Jesus sagt, das hat er zu seinen Jüngern gesagt, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Matthäus 11, Vers 28, und das meint er ernst. Gerade in diesen Situationen, in denen wir von Sorgen beladen sind, die uns so drücken, dass sie uns die Freude nehmen und wir nicht fröhlich sein können. Oder wenn Menschen uns bedrücken. Ich sehe die Psalmen, die werden bis zum Tode bedroht. Da kannst du doch nicht mehr fröhlich sein einfach oder feiern. Aber am Ende eines Psalms, da spüre ich, die haben das abgelegt bei Gott, haben das dort deponiert, was hin muss, und können wirklich fröhlich sein in dir. Das ist so etwas, was immer wiederkehrt. Und genau das dürfen wir. Wir dürfen es rezitieren, wir dürfen es uns selbst zusprechen, wir dürfen es anderen Menschen vorleben, indem dass wir das ernst nehmen und Gott abgeben. Und das ist sehr hoffnungsvoll, wenn Menschen... Ich habe studiert, währenddem ich studiert habe auf St. Krishona, habe ich den Leuten mehr und mehr meine Geschichte erzählt. Ich habe denen gesagt, ich habe einen hirnverletzten Bruder, mein Vater ist sehr, sehr schwer krank und meine Mutter auch. Und da kam einmal Alexander Flor hieß der zu mir, der war auch schon übrigens da, hat uns mal was über natürliches Wachstum gelehrt. Der hat so gesagt, weißt du Andreas, ich kann das nicht begreifen, wie du einfach immer trotzdem so fröhlich sein kannst. Dann habe ich ihm sagen müssen, ich kann das gar nicht. Schaff das nicht aus mir heraus. Aber weißt du was, ich habe eine Hoffnung. Und das ist Christus. Dass das stimmt, was er da sagt. Und wenn ich zu ihm gehe und ihm das alles bringe, dann teilt er die Last mit mir. Es ist schon halb so schwer. Und wenn ich es dann noch ganz loslassen kann, ich habe dann nach 10 Jahren nach meinem Studium meine Eltern ganz losgelassen und meinen Bruder losgelassen und wollte sie nicht mehr verändern, weil ich sie nicht akzeptieren konnte so. Aber dann habe ich sie losgelassen und plötzlich kam wirklich tiefe Freude über ihr Leben in mein Leben. Und das hat ermöglicht, dass auch sie sich ganz neu entwickeln. Und dass ich Gottes Größe sehe in ihrem Leben, jetzt seit sind auch schon wieder ein paar Jahre her, seit 20 Jahren. Und solche Dinge gibt es in meinem Alltag zuhauf. Nicht nur vor 20 Jahren, auch heutzutage bin ich da natürlich immer noch am Buchstabieren, aber ich erlebe das. Seid fröhlich, alle Zeit, eine Herausforderung. Wie machst du das? Vielleicht diskutierst du das mal unten beim Bistro mit deinem Gegenüber. Wie machst du das? Betet ohne Unterlass, Vers 17. Ich wurde gelehrt zu beten. Gell? Kennt ihr das? Augen zu, Hände gefaltet. Der Grund dafür ist, nicht zu viel Aufregung in der Sonntagsschule. Ja? Das war eigentlich der Grund dafür, sich konzentrieren können auf Gott. Ich kenne keinen Menschen, der so durch seinen Alltag geht. Ich meine, da würdest du in Sachen reinlaufen, du könntest deine Arbeit nicht machen. Aber das ist unser Bild manchmal, das wir haben von Gebet. Und Paulus weitet da absolut die Grenzen. Betet ohne Unterlass, also dauernd. Dauernd, während dem ganzen Tag, die ganze Zeit. Ich habe Menschen erlebt, die tatsächlich die ganze Zeit in Verbindung stehen mit Gott. Und das sind Menschen, die Hoffnung aus. Da strömt einfach Liebe und Hoffnung von ihnen aus. Weil du merkst, die sind so irgendwie connected mit Überirdischem, mit einer Kraft der Kraft Gottes, die nicht aus ihnen selbst kommt. Die sind irgendwie da im Dialog, die beten. Und hören viel. Und dann machen die sogar noch das, was Gott ihnen sagt. Und dann erzählen sie es. Und dann merkst du, wow, das will ich auch. Genau das will ich auch, so ein Leben. So ein Leben ist ansteckend. Ein Leben von einem Beter, der ohne Unterlass mit Gott unterwegs ist. Und Paulus fordert uns mit den Thessalonikern auf, solche Menschen zu werden. Kommen wir zur Dankbarkeit, Vers 18. Dankbarkeit ist der Schlüssel zu wahrem Glück, habe ich so drüber geschrieben. Zu Freiheit und zu Freude. Dankbar leben, Dank zeigen, das löst bei anderen auch Freude aus. Wenn du jemandem Danke sagst, dann macht das Mut und lässt keinerlei Neid aufkommen. Weißt du, Neid ist das, was uns Menschen kaputt macht. Neid in jeder Form macht uns wirklich kaputt, weil wenn du nicht dankbar für das sein kannst, was du hast und immer noch das vom anderen oder noch mehr dazu nehmen willst, dann kommst du nicht zur Ruhe. Das tut nicht gut. Das verbittert deine Seele. Das verbittert auch meine Seele. Neidig sein auf andere Gemeinden. Die sind viel größer. Weißt du, kenne ich solches. Es verbittert die Seele. Statt dankbar sein für das, was wir an Wunderbarem, wir haben gehört von Angela, was wir Wunderbares haben hier, was wir erleben können. Und weißt du was, das strahlen wir aus. Ich bin dankbar für jeden Einzelnen, der heute hier ist, inklusive Thea. Ich bin dankbar, wirklich. Und ich liebe euch von ganzem Herzen. Ich sage Gott jeden Abend Danke für den Tag, der hinter mir liegt. Ich habe in dieser Zeit, in der ich schwierig hatte, so mit meinen Eltern, hatte ich einen Mentor, der hat mir geholfen. Und der hat mir gesagt, weißt du was, Andreas, der Tag beginnt mit dem Abend. Sag doch Gott Danke für den Tag, der hinter dir liegt und beginne den neuen Tag am Abend damit, dass du ihm einfach alles hinlegst. Sag Danke. Dann sag ihm Danke, dass er dich in der Nacht beschützt, denn da kannst du dich ja nicht einmal wehren. Du hast nichts im Griff. Das Schlafen ist wieder tot. Und dann sag ihm am nächsten Morgen Danke, dass du noch lebst, dass du deine Augen öffnen kannst, dass du eine neue Hoffnung, einen Tag vor dir hast, an dem du neue Chancen bekommst, dich zu bewähren und Liebe zu leben und Hoffnung zu verbreiten. Ja, um fröhlich zu sein. Aber weißt du was? Wir sollen nicht nur dankbar sein, weil es uns gut tut. In diesem Vers steht noch mehr. Weil Jesus Christus es für uns so will. Ich habe gemerkt, es ist etwas anderes, wenn ich einfach nur für mich mache, was mir gut tut, wenn ich ins Gym gehe und es tut mir gut. Aber das ist der Wille Gottes. Dankbarkeit ist der Wille Gottes. Und wenn mir das bewusst wird, dass das ein Schlüssel ist, dass ihm das so wichtig ist, dass Paulus das sogar noch doppelt unterstreicht. Ja? Und ich mache da wirklich jetzt keinen Druck. Aber Paulus unterstreicht es doppelt. Wenn wir nicht Dankbarkeit in unser Leben integrieren können, dann fehlt uns was. Sagt Christus selbst. Ich wünsche dir, dass das hilft. Dankbarkeit verbreitet Hoffnung. Wir sollen nicht nur dankbar sein, weil es gut tut, sondern weil Jesus Christus es will. Jesus will, dass keiner von uns resigniert und frustriert lebt. Gut, den Geist dämpfen. Ich mache ein bisschen, gebe Gas. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme, sagt er in den Evangelien. Also wer zu ihm gehört, der hört ihn auf irgendeine Art. Und jetzt kann ich so tun, als hätte ich Watte in den Ohren. Das ist den Geist dämpfen. Nicht hören wollen. Ich kann das aktiv tun und kann sagen, ja, nein, das bist jetzt nicht du und einfach nicht tun. Oder ich kann passiv etwas Ich kann einfach sagen, ich mache etwas nicht. Dann verhindere ich aktiv, was ich werde ich passiv und verhindere, was ich eigentlich tun sollte. Also lasst mal das aktiv-passiv, jetzt habe ich ein bisschen, es war zu schwierig für mich selbst jetzt gerade. Ich meine damit, du kannst aktiv oder passiv etwas gegen das tun, was Gott sagt. Dämpft den Geist nicht. Wenn Gottes Geist wirken will und er sagt dir, geh zu einem Menschen und lege ihm die Hände auf und bete für ihn, dass er gesund wird. Wer hat von euch in der letzten Zeit so ein Wunder erlebt? Halleluja. Geschieht doch viel zu wenig, mal ehrlich. Aber warum geschieht so wenig? Ich habe gemerkt bei mir, vor ein paar Jahren, das geschieht bei mir so wenig, weil ich es nicht mache. Ich bin zu passiv da drin. Ich wüsste, ich hätte sogar den Auftrag, Dämonen auszutreiben, Kranke zu heilen, Menschen in Freiheit zu führen und so weiter. Dämpft den Geist nicht. Nein, das geschieht durch mich nicht. Nein, das geschieht durch mich nicht. Es ist noch nie geschehen durch mich. Christus will Menschen freisetzen und er will dir und mir das Wunder zeigen, dass er es durch uns tut, dass er es durch dich tut. Ich habe bestimmt 100 Mal gebetet, bis etwas geschehen ist. Und ich habe sicher auch wieder 10, 20 Mal gebetet, dass 3 Mal dieses Jahr durfte ich ein Wunder erleben, dass Menschen verändert wurden, heil wurden oder einfach verändert wurden am inneren Menschen. Und das ist einfach, weil ich gesagt, nicht wegen mir, sondern weil ich gesagt habe, hier möchte ich dabei sein. Ich möchte diesen Geist, dieses Geistwirken nicht dämpfen. Ich möchte diese Ohrenpfropfen rausnehmen, die inneren Ohrenpfropfen auch. Das, was mir auf der Seele liegt, der nicht glaube, dass das durch mich tut. Und ich möchte seinen Geist wirken lassen. Habe ich mich entschieden, dass da Hoffnung in die Welt und vor allem, weißt du was, wenn dann etwas geschieht, das ist nicht nur ein Wunder für die Person, die, an der es geschieht, sondern ein Wunder für mich. Für mich. Und ein Wunder für die Gemeinde, weil Gott wirkt und wirksam ist, heute mitten unter uns. Hoffnungsmensch sein heißt den Geist nicht dämpfen. Und bei der prophetischen Rede im Vers 20, da geht es um genau das Ähnliche. Da geht es darum, will ich überhaupt hören? Wenn einer prophetisch redet, will ich das in mein Leben lassen? Wenn einer mich belehren will, wenn Christus mich lehren will, will ich da die Pfropfen rausnehmen? Oder wenn du eine prophetische Rede hast, traust du dir das wirklich auch zuzusagen? Wenn Gott dich drängt, und das Drängen immer lauter wird, manchmal ist es einfach nur leise, gell, dieses Drängen. Und er möchte dich dazu bewegen, dass du es auch einfach leise tust. Dann frag doch mal nach, ist das jetzt wirklich an mir? Herr, ich bin da, um zu dienen, bitte. Soll ich das jetzt wirklich sagen, wenn du nicht sicher bist? Und sag es und du wirst Wunder erleben. Ich habe da schon mehr als ein Müsterchen auch erzählt in der Zeit, in der ich hier war. Oder bin. Lassen wir das direkte oder indirekte Reden Gottes zu. Weißt du, vieles ist Geistwirken und vieles ist Gottes Reden in unserem Alltag. Das sind Situationen, das sind Menschen, die gar nichts mit Gott am Hut haben, die aber etwas von Gott aufgetragen bekommen haben, um mir in mein Leben zu reden. Bin ich offen? Und dieser Vers prüft alles, der meint genau das. Dokimazo, dieses Wort, heißt auf Herz und Nieren prüfen, was auf mich zukommt. Alles. Prüfet alles, nicht einfach nur irgendetwas. Und das ist die Überforderung pur, mal ehrlich. Da wirst du ja gar nicht fertig, wenn ich mich da immer hintersinne. Aber genau das meint er. Christus kann durch Situationen, durch Krisen, durch Bilder oder Visionen, durch Träume. In der Bibel werden alltägliche Dinge aus dem Alltag beschrieben, Gleichnisse. Alles kann dir zum Gleichnis werden und du kannst Gott darin entdecken und das kann dein Leben verändern. Nehme ich es noch wahr? Prüfe ich es noch? Bleibe ich dran? Oder sage ich mir, nee, das weiß ich alles schon. So, wieder Andreas, so. Ich muss mich doch nicht dauernd verändern, ich muss doch nicht, aber genau da setzt Jesus ein. Wir sollen alles prüfen und das Gute behalten, dann verachten wir sein Reden und dann dämpfen wir sein Wirken nicht. Das ist das, was zusammengehört. Das ganze Obere und dieser Satz gehört zusammen. Prüfet alles und das Gute behaltet. Eine kurze Sache da zum Bösen. Da habe ich zwei, drei Worte dazu. Das Böse kann ganz fromm und schön daherkommen. Meist kommt das Böse durch eine Hintertür. Schleichende Gewohnheiten, Lügen, die wir selbst zu glauben beginnen. Menschen, Dinge, die uns nicht gut tun. Resignation oder Verachtung und vieles mehr. Und es schleicht sich so langsam in unser Leben rein. Jetzt kannst du das natürlich nur sehen, dieses Böse, wenn du dich auch selbst immer wieder prüfst. Vor allem das Böse in deinem Leben, das Böse im Leben von anderen, sehen wir relativ schnell, oder? Ja? Aber das in deinem Leben, das kannst du nur prüfen, wenn du nur herausbekommen, wenn du dich selbst immer wieder prüfen lässt. Und ich habe gemerkt, Gottes Wort ist da so ein Prüfstein für mich und für mein Herz. Und es spricht gnadenlos in mein Leben rein. Und es tut mir gut, wenn ich da hinhalte. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wenn wir wissen, was böse ist in unserem Leben, dass wir es dann auch meiden können. Wenn du es nicht weißt, dann gehst du einfach mitten rein. Genau. Meide es und suche stattdessen das Gute, die Klärung, das Licht, die Freiheit, das Leben. Jetzt möchte ich noch etwas zu Heiligung sagen. Heiligung, also da heiligt euch durch und durch und bewahre, gell? Heiligung ist der Prozess, immer mehr ein Hoffnungsmensch zu werden. Ich möchte mal das so zusammenfassen. Und diesen Prozess arbeitet Gott durch Menschen an uns. Er belehrt uns, darum ist der ganze Abschnitt wichtig. Er belehrt uns durch andere Menschen. Wer ist heute an diesem Tag dein Lehrer? Wer ist dein Lehrer sonst im Alltag? Hast du einen Mentor immer noch, auch wenn du schon uralt bist? Hast du noch jemanden oder lässt du dich tatsächlich von einem Kind belehren? Lassen wir uns voneinander belehren. Das ist Heiligung. Das ist das Miteinander. Das ist das, was Christus möchte für uns. In diesem Prozess arbeitet Gott durch Menschen an uns, die uns lehren, zurechtweisen, ermutigen, ermahnen, trösten. Das ist dasselbe Wort im Griechischen. Und das haben ja Paulus, Silvanus und Timotheus auch mit den Thessalonichern getan. Warum? Weil sie sie von Herzen lieb haben. Und weil sie wollen, dass ihr Leben gelingt. Und weißt du was, die Thessalonicher, denen ihr Leben, das hat sich verändert, kannst du nachlesen in 1. Thessalonicher 1, Verse 5 bis 7. Das hat sich wunderbar verändert. Die haben die frohe Botschaft gehört, die haben mit Paulus, Timotheus und Silvanus gelebt und die haben ihnen das nachgemacht und das Leben hat sich verändert. Und jetzt braucht es noch so kleine Justierungen, die Paulus da auch noch sagt, bleibt dran an diesem Leben mit Gott. Frag dich, von wem lasse ich mich in der Gemeinde, von wem lasse ich mir ins Leben reden, damit Gottes Heilungsprozess an mir sich vollziehen kann? Wem will ich mich anvertrauen, wem will ich Rechenschaft geben? Weißt du, Rechenschaft geben hilft, mir hilft das sehr. Wenn mich jemand fragt, und wie bist du jetzt da dran? Du wolltest doch eigentlich, oder? Das ist immer so mit den Vorsätzen im neuen Jahr, oder? Wenn da niemand kommt, ich vergesse das. Kennst du, oder? Ja. Rechenschaft geben einander. Wem vertraust du so sehr, dass du dich ihm anvertraust und ihm das sagen willst? Vers 24, Gott wird dich zu einem Hoffnungsmenschen machen, wenn du dich rufen lässt. Weißt du was? Er tut's dann, wenn du dich rufen lässt. Hey, das war meine Auslegung. Ich weiß, ging ein bisschen länger heute, aber ich habe extra nichts weggelassen, weil vielleicht irgendetwas davon für dich ist und weil du es prüfen kannst. Wir haben jetzt eine Zeit vom Abendmahl. Und Abendmahl ist so ein Moment, an dem wir daran denken, was Christus für uns getan hat. Ein Moment, in dem wir uns selbst prüfen können. Gibt es etwas, das ich mit Christus begraben will, das in den Tod soll, das ich auch dort lassen soll, und damit ich wieder fröhlich und dankbar durch mein Leben gehen kann? Gibt es Verhaltensweisen, Muster? Gibt es Böses in meinem Leben, das keinen Platz und Raum haben darf, weil nicht Finsternis, sondern Licht regieren soll? Nimm dir einen Moment Zeit. Nimm dir einen Moment Zeit. Nimm dir aber auch Zeit, um darüber nachzudenken, wozu hat Gott mich diesen, mit all dem ganzen Text und den Gedanken von Andreas eingeladen? Nütze das auch positiv. Wo möchte er mich im Alltag verändern? Wo fordert er mich heraus, Sachen wie anzugehen? Denn das Schlimmste wäre, wenn du prüfst und das Gute behaltest, aber nachher nichts draus wird. Nimm dir Zeit. Jesus Christus sagt dir, wenn du mich suchst, dann wirst du mich finden. Er sagt dir, ich werde es tun. Nein, ich habe es getan für dich. Und das Abendmahl ist so ein Symbol dafür, dass Christus für uns alles getan hat. Er hat für uns gelebt. Er hat für uns gelitten. Er ist für uns auferstanden, damit wir leben können. Wir nehmen das jedes Mal in Anspruch, wenn wir diesen Text vom Abendmahl verinnerlichen, in uns aufnehmen. Jesus nahm das Brot beim Abendmahl und dann brach er es, nachdem er dafür gedankt hat. Und er sagte, nehmt und esst, das ist mein Leib für euch hingegeben. Christus hat sich brechen lassen für dich. Und dann nahm er auch den Kelch und sagte, das ist das Blut vom neuen Bund zur Vergebung von eurer Schuld. Christus will dir immer wieder neu vergeben. Er will dir immer wieder neu die Chance geben, neu anzufangen. Auch wenn du selbst nicht mehr daran glaubst, dass das geht, er ist deine Hilfe. Er vergibt, sein Blut rettet. Er hat es getan. Christi lieb für dich, Bruder. Bitte Gott um den Segen mit deinem Wort vom Apostel Paulus. 1. Thessalonicher 5, Verse 23 und 24. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Amen.